Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts, Leipziger Festival für Literatur.
Pfingsten 1987. Der britische Rockstar David Bowie gibt dem 750-jährigen Berlin die Ehre. Genauer West-Berlin, wo er Ende der 70er Jahre selbst gelebt hat und das ihn zum Hit Heroes inspirierte. Bowie singt von Schüssen an der Mauer und ist selbst nur wenige Meter von ihr entfernt. Die 76 Meter breite Bühne vor dem Reichstagsgebäude auf dem Platz der Republik zeigt zwar nach Westen, doch die Musik überwindet die Mauer. Hunderte ostdeutsche Jugendliche versammeln sich am Brandenburger Tor. Ihre Forderung nach einem Abriss der Mauer endet in Ausschreitungen.
Und wir schicken unsere besten Wünsche zu all unseren Freunden, die auf der anderen Seite der Mauer sind.
Welche Rolle spielte der Rock'n'Roll im Kalten Krieg? Welche Botschaften schmuggelten die Songs von Ost nach West und zurück? Welche Rolle spielte die Stasi, die DDR-Künstleragentur, die Jugendorganisation FDJ, bundesdeutsche Plattenfirmen und Impresarios? Brachte die Popmusik am Ende die Mauer zu Fall? Der Musikjournalist Joachim Henschel hat mit »Dann sind wir Helden« ein Buch über den Sound einer Zeitenwende und die politische Dimension von Popmusik im deutsch-deutschen Verhältnis geschrieben. Präzise recherchiert, geschmackssicher und empathisch. Mein Name ist Nils Kahlefendt. Und ich möchte euch bis zum nächsten literarischen Herbst Ende Oktober einige der spannendsten Lesungen und Gespräche des Festivaljahrgangs 2022 präsentieren.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Es war ein Glücksfall für diesen Abend, dass wir dem neugierigen, in Schwaben aufgewachsenen Joachim Henschel als Moderatorin Marion Brasch zur Seite stellen konnten. Brasch wurde 1961 in Ost-Berlin geboren. Nach dem Abitur arbeitete die gelernte Schriftsetzerin in einer Druckerei, bei verschiedenen Verlagen und beim Komponistenverband der DDR, später fürs Radio. Bis 1992 war sie für DT64 tätig und so kennt sie viele der von Joachim Henschel recherchierten Vorgänge aus eigener Anschauung. Die beiden verstanden sich großartig und zogen das Publikum von Beginn an in Bann. Dass unser Veranstaltungsort, die NATO, für dieses Thema gewissermaßen ein historischer Ort ist, wollen wir euch nicht vorenthalten. Wie sangen die Fehlfarben doch so schön? Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. In diesem Sinne viel Spaß mit Joachim Henschel, Marion Brasch und ihrer Sicht auf die deutsch-deutschen Verwicklungen von Pop und Politik.
Guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass Sie da sind und schön, dass du da bist, Joachim. Und
schön, dass ich da sein kann. Schön, dass Sie mich eingeladen haben.
Und wir sind ja hier an einem historischen Ort, haben wir von erfahren, weil es war 1994, als Rammstein, aha, da waren einige dabei. Ach, tatsächlich?
Wer war dabei?
Als Rammstein ihr erstes Konzert gegeben haben. Und das ist so lustig, wie Flake das beschreibt. Es gibt ja dieses wunderbare NATO-Dokument, dass die sich auf der Bühne überhaupt nicht bewegt hätten und die Leute total irritiert waren. Was ist denn das für eine komische Comedy-Truppe? So ungefähr?
Warum haben die sich nicht bewegt? Weil sie Angst hatten, dass irgendwie, dass irgendwo eine Feuerschale umgestoßen wird?
Nee, so weit war es ja noch nicht. Das waren ja die Anfänge. Die hatten totalen Schiss. Und Flake beschreibt auch, dass er seine Schweiß, also dass Till Lindemann Schweißerbrille aufgesetzt hat, damit er niemand sehen muss. Und das alles muss wohl extrem irritierend gewesen sein. Also wir sind an historischem Ort.
Ja, ich bin tatsächlich ehrfürchtig.
Ja,
ich finde das
zu
toll.
Recht. Wir sprechen über dieses Buch. Dann sind wir Helden, das du geschrieben hast. Da muss ich sagen, als ich dieses Buch bekommen habe und gedacht habe, okay, Joachim Hentschel, der kommt doch aus dem Westen. Was kann der denn überhaupt wissen?
Genau vor dieser Frage hatte ich ein bisschen Angst, als ich es geschrieben habe. Oder als ich darüber nachgedacht habe, ob ich es schreiben will oder nicht oder soll.
Ja, genau. Und ich habe eine gute Idee. Ja, und ich habe es dann gelesen und dachte, ah, okay, das ist kein Klugscheißerbuch. Da will uns nicht mal wieder jemand den Osten erklären, sondern da ist jemand neugierig und möchte gerne wissen, was da eigentlich... kann man mich hören? Ja, okay. Ich bin leise, also ich versuche schon sehr leise. Kann man das ein bisschen lauter machen? Okay. Besser? Ja. Also kein Klugscheißerbuch, sondern jemand, der sich wirklich und mit ehrlichem Interesse interessiert, also Interesse interessiert, sondern etwas wissen will und herausfinden will über etwas, über das er nicht so viel weiß. Also zumindest, was den Osten betrifft. Jetzt würde ich dich fragen, du kommst tatsächlich aus dem Süden Westdeutschlands, ne?
So ist es, genau.
Also wirklich weiter geht's gar nicht weg.
Ich bin in der Nähe von Tübingen geboren. Ich weiß nicht, ob man Tübingen kennt. Tübingen ist in der Nähe von Stuttgart.
Das ist da, was die jetzt denselben Bürgermeister.
Tübingen, genau, richtig. Ja, daher kennt man es ja. In Tübingen gibt es auch ein Fenster in der Nähe des Marktplatzes, wo Goethe mal rausgekotzt hat.
Ah, ja.
Als er bei seinem Verleger Kotthard zu Gast war. Und da ist tatsächlich so ein Schild, hier kotzte Goethe. Irgendwo im vierten Stock irgendwo ganz oben. Ja, aber man muss nicht... Also, das ist Vergangenheit, man kann da auch drunter vorbeilaufen.
Das ist ja auch
so ein bisschen wie so eine Warnung. Vorsicht, hier kommt irgendwas von oben. Hier kommt die literarische Klassik von oben.
Auch, ja, eigentlich ein Punk. Aber darüber müssen wir jetzt nicht reden, sondern wir reden über das, was dich interessiert hat. Was war dein Impuls, so ein Buch zu schreiben? Also über die Geschichte, beziehungsweise ja, also über Popmusik, wie Popmusik auch durch die Politik bestimmt wurde im Osten wie im Westen und so weiter. Was war der Impuls, das zu erzählen?
Also du hast ja gerade schon gesagt, jemand, der eigentlich nicht weiß, wovon, also am Anfang erstmal nicht weiß, worum es eigentlich geht. Und das ist ja an sich, ich bin ja eigentlich Journalist, da ist das ja eigentlich eine gute Ausgangsposition, wenn man eine Geschichte schreibt, dass er erstmal sagt, ich weiß eigentlich nichts, aber ich schau mal, was ich darüber rauskriegen kann, wenn ich recherchiere, wenn ich nachlese, wenn ich so ein bisschen in den Archiven wühle, wenn ich die Leute interviewe, die damals dabei waren, die mir was drüber erzählen können. Aber natürlich ist es immer bei solchen Geschichten auch so, dass es irgendwie gut ist, wenn es so einen persönlichen Anker gibt, irgendwas leicht biografisches. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel ein Foto zeigen kann, das bin ich mit 10 Jahren. Im Jahr 1980 mit meiner damaligen Schallplattensammlung. Das Foto hat mein Vater aufgenommen. Der stand auf meinem Bett und hat das fotografiert. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Beleg dafür. Für Musik habe ich mich schon in sehr, sehr frühen Jahren sehr interessiert. Und ich bin, wie gesagt, in Süddeutschland, im Süden Westdeutschlands, in der BRD aufgewachsen. Und wenn man da das Radio angemacht hat, und ich war ja da, also ich konnte noch, ich habe zwar hier das auch KISS und da oben sind die Beatles und so ein bisschen Englisch konnte ich schon, aber natürlich war Musik in deutscher Sprache für mich was, mit dem ich mich wesentlich besser identifizieren konnte, weil ich sofort verstehen konnte, wovon die singen. Und im Radio lief damals, da lief dann natürlich, was lief denn damals? Da liefen so Schlager, irgendwie Cindy und Bert, Mary Rose und so weiter. Da lief aber auch zum Beispiel eine Sängerin, die hieß Bettina Wegner, und die hatte ein Lied, sind so kleine Hände. Fand ich zwar ein bisschen albern, aber trotzdem lief ziemlich häufig. Da lief auch zum Beispiel eine Band, die hießen Karat. Die hatten ein Lied, über 7 Brücken musst du gehen, und ein Lied namens Schwanenkönig. Und das kurz danach Peter Maffay, den ich auch schon kannte mit 10 Jahren, als der dann auch über 7 Brücken musst du gehen gesungen hat, habe ich auf einmal gedacht, ja Moment, das ist doch gar nicht von dem, das ist doch eigentlich von dieser anderen Gruppe Karat. Und dass ich hier im Prinzip, dass das quasi das, was ich als eine Sache wahrgenommen habe, weil als Kind ist ja, da ist ja Popmusik einfach, oder zumindest damals war das so, als es noch kein Social Media und so weiter gab, noch kein TikTok, war ja Musik wirklich ein ultimativer Kommunikator. Man hat, das war ja im Prinzip der Kanal in die Welt hinein. Und da haben für mich da waren für mich Sachen, von denen ich erst später erfahren habe, dass die eigentlich aus zwei völlig unterschiedlichen Systemen, aus zwei unterschiedlichen Ländern sozusagen, aus zwei völlig, soll man sagen, ideologischen Grundlagenfeldern kommen. Die waren für mich damals eins. Und das, man muss sagen, ich bin in gewisser Weise aufgewachsen, auch mit Musik aus der DDR, noch bevor ich wusste, dass es überhaupt eine DDR gibt.
Und war das, also dieses Interesse daran, das speist sich ja nicht aus diesem kleinen Jungen, der irgendwie noch, also, oder hast du dich an einen Moment erinnert, okay, Karat, Bettina Wegner oder so, ich muss da noch mal reingehen und sagen und dann noch mal die Geschichte von hinten oder von vorne nach hinten aufrollen oder wie gesagt, oder wie auch immer. Was war der Moment, der Initialmoment, wo du sagst, diese Geschichte interessiert mich? Oder gab es die eine Geschichte, die du gesagt hast, das willst du erstmal rauskriegen?
Also das ist überhaupt, dass es eine DDR gab damals, dass da Leute eben über eine Grenze zu einem herkommen, die eigentlich einem nahestehen, die einem vielleicht verwandt sind. Das habe ich ziemlich früh bemerkt. Das ist ein Foto hier von Weihnachten 1984. Kurz davor war meine Großmutter gestorben, Elfriede Henschel, geborene Ziegenbalg. Und die Menschen, die wir hier am Tisch sehen, sind alle ostdeutsch. Also der Mann relativ rechts mit der Krawatte, das ist mein Vater, Günther, der in Leipzig geboren ist. Also ich bin hier quasi zurück bei meinen Wurzeln, links neben ihm mein Großvater Erich Henschel, auch aus Leipzig. Und die zwei Menschen, die wir dann da hinten noch sehen, das war, weil kurz davor meine Großmutter gestorben war, da war die Beerdigung und das war ihr Bruder Ernst, ganz links im Bild, und seine Frau, die hieß auch Friedel, wie meine Oma. Und das war ja damals so, dass, wenn Beerdigungen waren, wenn es familiäre Gründe gab, war es für Menschen aus der DDR einfacher, in den Westen zu reisen für eine gewisse Zeit. Und so war das eben schon, weil meine Familie eben zu einem großen Teil aus dem Osten kam, habe ich schon relativ bald auch, hatte ich Kontakt dazu, hab mitbekommen, dass es da einen anderen Staat gibt und habe auch ein bisschen was mitbekommen von diesen diplomatischen Schwierigkeiten, die es dann gab. Selber in der DDR war ich erst 1987, das ganz links bin ich, das war auf der Klassenfahrt nach West-Berlin.
Da gibt es keine Unterschiede zwischen Ost und West, kann man, glaube ich, sagen.
Genau. Das war dieser eine Nachmittag, den wir in Ost-Berlin verbracht haben. Und ich weiß mal, das ist jetzt vielleicht eine etwas komplizierte Antwort auf deine Frage, aber dieses, dass sich auf einmal Dinge, die man als ganz selbstverständlich sah, wie zum Beispiel Musik, wie zum Beispiel Menschen, die zur Familie gehört haben, dass sie sich nach und nach, je mehr man wusste, auf einmal hat sich das politisiert. Und das war ja auch diese Zeit, wo, wenn zum Beispiel die Spider-Murphy-Gang, ich weiß nicht, ob sich jemand an die erinnert, so eine bayerische Rock'n'Roll-Band, ich habe ja in Bayern dann auch gewohnt, oder Udo Lindenberg oder Bab oder später dann Heinz-Rudolf Kunze, leider alles Künstlerinnen und Künstler, die relativ uncool sind heute, die haben dann alle irgendwann mal auch in der DDR gespielt. Und das war immer, oder Bab haben nicht in der DDR gespielt, das war dann wieder eine ganz besondere Geschichte, aber das waren Themen, das lief in den Nachrichten. Da wurde in der Tagesschau und so weiter wurde gezeigt, die Spider-Murphy-Gang hat jetzt in Rostock oder wo auch immer gespielt. Und diese Verquickung zwischen Musik, die als Kommunikationsmedium einem damals auch diente, zwischen Popkultur und dieser unmittelbaren Nähe zu diesem anderen Deutschland, aber auf der anderen Seite auch, dass alles, was dazwischen passierte an Austausch, auf einmal so eine ganz politische Qualität hatte, dass da Zündstoff drin steckte. Das war was ich nie so richtig aufgearbeitet, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das war dann wirklich so vor ungefähr 2 Jahren, als ich die erste Idee hatte zu diesem Buch, habe ich gedacht, das ist doch eine Fragestellung, die ist eigentlich noch nie so richtig beantwortet worden. Wie hat das eigentlich funktioniert? Ganz viel wurde natürlich geschrieben, was natürlich im Prinzip auch ein bisschen cooler und ein bisschen geiler und ein bisschen bisschen aufregender ist, über den Schmuggel, über die illegalen Sachen. Es gibt ja ganz, ganz viele Bücher über den Punk in der DDR und wie da eben die Sex Pistols, die Bravos mit den Sex Pistols Titelbildern und die Platten so rübergeschmuggelt wurden. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, die in meinem Buch auch eine Rolle spielt. Aber ich habe mir gedacht, viel interessanter ist doch eigentlich, wie ist das denn eigentlich gelaufen in den legalen Fällen? Dieser offizielle Verkehr, dieser, für den es ja eigentlich überhaupt keine Strukturen gab. Und das sind alles Dinge, die sind mir, als ich mal angefangen habe, so vor 2 Jahren ein bisschen drüber nachzudenken, habe ich gemerkt, das ist überhaupt noch nicht aufgearbeitet worden. Es gibt zwar in allen, in den Biografien lustige Episoden, in Biografien über Karat erzählen die so, was wir im Westen alles Lustiges erlebt haben, die Pudis. In den Biografien von Spider Murphy Gang und Udo Lindenberg und wie sie alle heißen, wird das auch erzählt. Ja, unsere kleine Episode damals im Osten. Und ich habe einfach gesagt, ich nehme diese kleinen Episoden und bring da mal den Fokus drauf und schau mal, wie hat das eigentlich funktioniert? Weil das konnten die in vielen Fällen auch selber gar nicht so richtig erklären, wie ich dann auch bemerkt habe bei den, bei den Interviews, die ich geführt habe. Zum Beispiel Peter Maffay hat ja 1986 auch eine kleine DDR-Tournee gespielt und 87 auch nochmal, obwohl er eigentlich auf der schwarzen Liste der DDR stand, weil er sich nämlich mit afghanischen Flüchtlingsorganisationen zusammengetan hat und die oft teilweise auch bei seinen Konzerten auftreten ließ, Mujahedin-Musiker. Und deswegen war das, der war nicht erwünscht in der DDR, aus nachvollziehbaren Gründen. Und ich habe ihn dann gefragt, wieso, Herr Maffay, wieso durfte, ich hab ihn gesiezt, oder? Ja. Wieso durften Sie denn dann trotzdem in der DDR spielen? Hat er gesagt, ich habe keine Ahnung. Da müssen Sie Oscar Lafontaine fragen. Der hat das organisiert. Dann habe ich Oscar Lafontaine gefragt. Der hat es mir dann erklärt.
Und das ist wirklich Interessante und Faszinierende. Also wir, die wir glauben, sehr viel zu wissen über, wie das so vonstatten ging mit der Rock- und Popmusik und dem Underground und dem Mainstream und welche Bands in den Westen reisen durften und welche nicht und welche zensiert wurden und welche nicht. Wir glauben, das alles zu wissen und du gehst da in die Tiefe und das finde ich so toll. Also was man wirklich auch noch an Hintergrund kommt. Wir lesen, also nicht wir lesen, du liest 2 Kapitel. Wir werden dazwischen auch immer wieder reden. Wir fangen mal an mit den Pudis. Also die Pudis gehörten ja zu der Band, die in den Westen reisen durfte.
Ja.
Und der, jetzt übernimm bitte.
Die Pudis. Die Pudis sind wahrscheinlich bei den Gästinnen und Gästen hier heute Abend nicht so wahnsinnig beliebt, oder? Sind Pudis-Fans im Raum?
No.
Nichtsdestotrotz, obwohl sie natürlich auch im Osten als eine Band galten damals, die einfach sehr, ich sag es mal, linientreu ist und sehr, sehr freundlich und sehr pflegeleicht, war auch da das natürlich nicht einfach so, dass man sagen konnte, die dürfen einfach mal rüber, die können ja keinen großen Schaden anrichten, wenn sie eben, wobei, oder wie auch immer, die können keinen großen Schaden anrichten, wenn wir sie den Westen lassen. Auch da war das so, dass es eine Initiative bedarf eines bestimmten Mannes, eines Musikmanagers. Ich kürze es mal sehr ab. Im Buch wird das alles noch ein bisschen ausführlicher erzählt, weil das ist ein Mensch, der ist eigentlich nicht unbedingt so aktenkundig geworden. Das ist auch jemand, auf den bin ich erst während der Recherche gestoßen. Peter Schimmelpfennig heißt der, ursprünglich aus Hamburg, der in dieser Zeit eben für verschiedene Plattenfirmen im Westen gearbeitet hat und dann manchmal auch nach Berlin musste und ist dann da immer über die Transitautobahn gefahren und hat da immer Ostradio gehört, DDR-Radio gehört und hat da die Pudis gehört, hier mit ihren Mitte der 70er mit diesen 2 berühmten Songs aus dem Film Die Legende von Paul und Paula, die wahrscheinlich auch so ihre besten Songs sind, getextet von Ulrich Plenzdorf. Und der fand das so toll, dass er gesagt hat, das müssen wir doch, das hat doch im Westen auch ein Publikum. Warum gibt's das eigentlich nicht hier? Warum kann man diese Platten hier nicht kaufen? Und ich kürze es ab, er hat durch extreme, intensive Recherchen, durch lustige Zufälle, in denen auch der Blödelbade Mike Krüger eine erstaunliche Rolle spielt, die ich aber jetzt nicht weiter erklären kann, hat das geschafft. Er stand dann irgendwann mal im Büro des VEB Deutsche Schallplatten in Ostberlin und hat gesagt, ich möchte gerne die Pudis im Westen rausbringen. Und die haben dann gesagt, ja, okay, wenn Sie uns 25.000 Westmark bezahlen, bekommen Sie das Masterband des ersten Pudis-Albums und damit dürfen Sie dann machen, was Sie wollen. Und die hat er dann gezahlt. Er ist leider nicht mit dem Geldkoffer rübergefahren. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er mir jetzt sagt, ja, ich bin dann mit dem Geldkoffer durch die Mauer. Nee, er hat es irgendwie überwiesen. Und er hatte dann dieses Pudis, diese Pudis-Platte. Und erstaunlicherweise wollte aber keine Plattenfirma im Westen diese Musik veröffentlichen. Angeblich hat er, haben die dann sogar zu ihm gesagt, Herr Schimmelpfennig, ich hoffe, Sie haben dafür kein Geld bezahlt. Er hatte aber leider 25.000 Mark selber aus seinem quasi privat organisiert und kam dann irgendwann mal zu dem Entscheid, weil er natürlich ein Branchenkenner war, es muss irgendwas passieren, es muss so ein Event geben. Wir sind im Jahr 1976, wo also die, auch damals gab es schon eine Eventkultur, die also ein bisschen funktioniert hat wie heute. Also es muss irgendwas passieren, um das attraktiv zu machen. Und er hat sich dann gedacht, die Pudis müssen einfach mal im Westen auch mal auftreten. Vielleicht ändern dann manche Plattenfirmen ihre Meinung. Hamburg, Stadtteil Ottensen, 9. November 1976, eine Woche vor der Wolf-Biermann-Ausbürgerung, das aber noch keiner ahnt, und genau 13 Jahre vor dem Mauerfall. Das ist Zufall allerdings, ne? Die Konzerthalle Fabrik, ein Gründerzeitbau, in dem ursprünglich eine preußische Maschinen- und Munitionsfertigung saß, wirkt von innen wie eine holzverbalgte Mischung aus Großraumtheater und Kathedrale. Heute Abend ist der Saal mit gut 1200 Leuten komplett ausverkauft, obwohl fast niemand von ihnen sagen kann, was sie überhaupt erwartet. 5 Pilzköpfe vom Alexanderplatz in Ostberlin wollen die Herzen des verwöhnten Hamburger Musikpublikums erobern. So hat die Hamburger Morgenpost das Konzert angekündigt. Und gerade weil die wenigsten hier je ein einziges Lied der Pudis gehört haben, die aus der nahen, fremden DDR hierher kommen sollen, ist die Spannung groß. Udo Lindenberg und andere Protagonisten der Szene sind im Publikum. Es ist ein großer Nightlife-Termin. Ich hatte die Nacht vorher kaum geschlafen, sagt Organisator Peter Schimmelpfennig. Man war sich ja nicht hundertprozentig sicher, kommt die Band wirklich oder passiert kurz vor Schluss noch irgendeine Katastrophe. Horst Dietrich, der Chef der Fabrik, meinte später, dass er heimlich eine Ersatzband auf Abruf hatte. Er glaubte nicht, dass diese DDR-Jungs wirklich auftauchen würden. Dietrich hat sich von seinem alten Freund Schimmelpfennig überreden lassen, für das Event seine linkssolidarisch angehauchte Kulturstätte zu öffnen, in der davor noch AC/DC, Kraftwerk und die Krautrock-Supergruppe Harmonia gespielt hatten. Es ist ein Deal, von dem beide profitieren. Schimmelpfennig bekommt seinen schönen PR-Aufschlag. Für die Fabrikmacher ist es ein mittlerer Coup. Rock aus der DDR zum ersten Mal aus nächster Nähe zu hören. Das klingt zumindest wie eine Attraktion. Dass die Pudis schon in Dortmund und Westberlin gespielt haben, hat ja keiner mitbekommen. Das muss man dazu sagen, es wird im Buch auch ausführlich erklärt. Die haben dabei sehr bei Veranstaltungen, die quasi so SED induzierten Veranstaltungen gespielt, also nicht für ein öffentliches Publikum, sondern für so parteinahe Menschen von diesen Eisenbahnern und so weiter. Also das waren keine öffentlichen Konzerte, sondern eher so im vertrauten Kreis auf vertrautem Terrain. Man einigt sich auf 1000 D-Mark Gage, für den Veranstalter ein überschaubares Risiko. Wie immer bei solchen Auslandsfahrten werden am Morgen auf Anweisung der Künstleragentur der DDR die Reisepässe ausgegeben. Die Musiker dürfen sie bis zur Rückkehr behalten, müssen sie dann wieder abgeben. Außerdem stellt die Künstleragentur den Pudis einen Reisebetreuer zur Seite, einen Wachhund oder einen hilfreichen Vorortkoordinator. Das hängt vom Blickwinkel ab. Egon Werther kommt mit nach Hamburg, der stellvertretende Generaldirektor der Agentur. Die Künstleragentur der DDR war eine quasi staatliche Institution in der DDR, die den ganzen Reiseverkehr auf Kulturbasis geregelt hat. Also wenn man irgendwie raus oder rein wollte, musste man über diese eine Künstleragentur gehen. Das war selber keine politische Institution, aber die war natürlich sehr parteinah und sehr ZK-nah. Genau, und dieser stellvertretende Direktor der Agentur geht mit. Die Stadt, also Hamburg, gilt zu der Zeit mit Superstar Lindenberg und den Hauptsitzen diverser Plattenfirmen als pochendes Zentrum der Popindustrie. Für die Ostabordnung ist es also auch ein Repräsentationsbesuch. Ein Gebot, auf dessen Einhaltung Werther dabei Wert legen muss, den 5 Pudis ist keinerlei Kontakt mit der Westpresse gestattet. Keine Interviews oder Kommentare, kein Posieren für Fotos oder Filme. Doch genau dafür hat der Westimpresario das Konzert ja eigentlich anberaumt, um einen Medienbass zu erzeugen. Es könnte ein Problem werden. Und sobald die Pudis mit ihrem Werder 50 LKW vor der Hamburger Fabrik vorgefahren sind, gehört ihnen die gesamte Aufmerksamkeit.
dass es in der BRD bislang weder ihre Musik noch allzu viele Informationen über sie gibt, scheint hier gerade den Reiz auszumachen. Die Bude war rappelvoll und natürlich waren alle Medien da. ZDF, Spiegel, NDR, Bravo und so weiter, erinnert sich Schimmelpfennig. Und alle gingen auf die armen Budis los. Mit Egon Werther, dem anfänglich etwas steifen Herrn von der Künstleragentur, versteht der Manager sich auf Anhieb blendend. Aber kurz vor Konzertbeginn spitzt sich hinter den Kulissen die Lage zu. Ich sehe mich noch oben im Produktionsbüro der Halle stehen mit hochrotem Kopf, erzählt Schimmelpfennig, grandios erheitert. Alle Redaktionen waren am Telefon. Alle wollten einen Termin mit der Band. Aber ich durfte ja nichts entscheiden. Ich zog diese Ringelschnur am Hörer so lang, wie ich nur konnte, bis nach draußen auf den Korridor. Werther, wo sind Sie? Sie können doch jetzt nicht weglaufen. Ich habe hier die ZDF-Drehscheibe dran. Die wollen die Budis interviewen. Werther, der Kulturfunktionär aus dem medial total beruhigten DDR-System, hat noch nie am eigenen Leib erlebt, wie viel Druck eine pressefreiheitlich arbeitende Meute an Reportern und Kameraleuten im Extremfall erzeugen kann. Dem stand der Schweiß auf der Stirn, der fürchtete um seinen Job, sagt Schimmelpfennig. Und er machte das Klügste, was er in der Situation tun konnte. Er ging erstmal ein paar Runden um den Block. Als es richtig ernst wurde, war er einfach nicht da. Es ist eine der ersten großen Westlektionen, die der Funktionär hier lernt. Aus dem Stand formuliert, was die Künstleragentur der DDR nicht sieht, das muss sie auch nicht verhindern. Also nähert sich den Budis ein Kamerateam vom NDR, filmt sie beim Biertrinken vor der Show, beim Umziehen in der Garderobe. Man sieht Harry Jeske oben ohne, man beobachtet Gitarrist Quaster dabei, wie er sich hübsch die Mähne kämmt auf der Bühne, spielt die Band dann wie um ihr Leben. Die Menge springt überraschend gut auf die Musik an, auf die Mischung aus lyrischem Ton und gemäßigt glühendem Hardrock. Die Seifenblasenmaschine, der ganze Stolz im Gerätepack der Band, kommt zum Einsatz. Sie müssen Zugaben geben. Manche Quellen sagen 3, andere 5. Und noch ganz zwischendurch, damit es nicht so langweilig wird, schauen wir jetzt mal den Filmbericht an, der damals im NDR lief. Der Ton ist an. Ja, das ist leider jetzt schlechte Qualität so ein bisschen, aber so lief das damals hinterher im NDR.
Privat heißen Sie Dieter, Harry, Gunther, Peter und noch einmal Dieter. Früher waren Sie einmal Dreher, Bäcker, Fliesenleger, Bauzeichner, Orgelbauer. Dann fanden Sie als Amateurband zueinander. Dann wurde Ihr Talent entdeckt. Sie wurden gefördert, Sie wurden bekannt. Als Pudis stürmten Sie die Hitparaden der DDR. Jetzt klang Ihr Lied durch Hamburg. DDR-Literat Ulrich Plenzdorf schrieb den Text, Peter die Melodie. Wenn ein Mensch lebt. Der DEFA-Film Die Legende von Paul und Paula machte sie weltbekannt.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Denkt sie nicht, bis sie sich lebt. Ich hab mich in den Schatten gelegt.
Aber sie können auch anders. Und das rissen nun wieder die Rockfans in der Hamburger Fabrik von den Stühlen. Mit ihrem soliden Rock und dem präzisen Chorgesang knüpften sie gekonnt an angelsächsische Vorbilder an. Tapfer spielten sie gegen die Konkurrenz der angloamerikanischen Spitzenbands, mit denen das Hamburger Publikum förmlich überfüttert wird, und erzielten den Durchbruch. Das Publikum erzwang 5 Zugaben.
Andere Quellen behaupten 3. Ich bin da journalistisch vorgegangen.
In der Pause stell dich ein der Rockszene und der Rockfans in der Garderobe. Autogramme, Adressen, Geschichten. Es gibt sie seit 1969. Mit über 700.000 verkauften Langspielplatten sind sie drüben die absolute Topgruppe. Nun sind sie glücklich über ihren Hamburger Erfolg.
Erstaunlich ist auch, dass sie sogar auf Titel sehr gut reagieren, die sie meiner Meinung nach gar nicht kennen. Wahrscheinlich auch bei Lebenszeit war. Hat mich unheimlich gewundert, dass das so reagiert.
Hat wahrscheinlich auch niemand gehört. Das
war noch bei der Beispiel.
Die Pudis haben in Hamburg ihre musikalische Visitenkarte abgegeben. Ob sie wiederkommen, sie hoffen es. Denn schon zeigen sich große Plattenfirmen interessiert.
Und weil alles so positiv endete, weil das Publikum ihnen gefallen hat, ließ Gunther am Schlagzeug noch einmal so richtig einen ab.
Die Bravo bringt eine ganze Seite zum Konzert unter einem wirklich glänzenden Foto, auf dem die Pudis mit Fellkragenlederjacken und grimmigen Blicken wie eine ultracoole Rockertruppe anmuten, werden erstaunte Hamburger Zuschauer zitiert. Die sehen ja genauso aus wie wir. Dürfen die denn das, Rockmusik machen? Auch Premierengast Udo Lindenberg spricht im Artikel, die Pudis und andere Bands der DDR zusammen in einem Konzert mit dem Panikorchester in der Rock'n'Roll Arena von Jena, das wäre riesig und könnte die Jugend aus beiden Teilen Deutschlands einander näher bringen. Am Ende geht Peter Schimmelpfennigs Plan auf. Nach dem triumphalen Fabrikkonzert melden unter anderem drei bundesdeutsche Plattenfirmen Interesse an, die Pudis vorher spöttisch abgelehnt hatten. Ein Erfolg für die bundesdeutsche Version des Pudis-Albums trotzdem nicht. Rund 3000 Platten gehen weg, ein Rinnsal im Vergleich zu den 750.000, die sie im Osten von den ersten drei Alben verkauft haben. Es soll noch ein wenig dauern, bis die Band im Juni 1981 in der Westberliner Waldbühne vor 17.000 tobenden Leuten spielt. Anstandsbauwurf von der Künstleragentur kommt zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr mit. Die Funktionäre in der DDR wussten sehr viel über den Klassenfeind, sagt Schimmelpfennig. Aber sie hatten nicht diesen unmittelbaren täglichen Kontakt. Sie mussten erst einmal lernen, die Dinge auch mal laufen zu lassen und mit den Westmedien umzugehen. Sie mussten Vertrauen gewinnen. Der Prozess begann mit den Pudis. Der Manager schafft es, beiden Seiten glaubhaft zu machen, dass er vor allem in ihrem Interesse handelt. Er jongliert gekonnt mit dem Exotismus und der Neugier, die Ende der 70er im Westen die Aufmerksamkeit für DDR-Kultur wachsen lassen. Den Ostverantwortlichen wiederum macht er klar, dass er ihnen als treuer, kapitalismusgeschulter Berater beisteht und den Markteintritt für sie regelt. Aber wie die Funktionäre müssen auch die Künstler lernen, mit der neuen Situation und dem Publikumsinteresse klarzukommen. Plötzlich sind sie politische Repräsentanten, ob sie wollen oder nicht. Jetzt stehen sie von gleich zwei Seiten aus unter verschärfter Beobachtung. Wenn wir in der DDR von den Medien interviewt wurden, war das immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sagt Peter Meyer, der Keyboarder der Pudis. Die Journalisten in der BRD hatten dagegen einen ganz anderen Härtegrad. Ich war in der Band ja für die Interviews zuständig und oft habe mich hinterher leicht panisch gefragt, wenn ich im Auto nach Hause saß, verdammte Scheiße, was hast du denn heute wieder erzählt? Hoffentlich geht das gut. Ein typisches Angstthema ist zum Beispiel der Schießbefehl an der deutsch-deutschen Grenze, nachdem die Leute sie gerne fragen. Ein anderes Problem sind der westliche Spott und der Hochmut, die oft spürbar in der Luft liegen. Quaster saß einmal mit einem Redakteur an der Bar, eher informell, und der fragte ihn, wo wir eigentlich unsere Instrumente herbekämen, erinnert sich Meyer. Quaster erzählte, dass wir uns unter anderem Lautsprecher im Westen gekauft und uns daraus Boxen gebaut hätten. Ein paar Tage später stand dann als Überschrift in der Zeitung Pudis, Ostrock auf selbstgebastelten Instrumenten. An solchen Journalismus mussten wir uns erst gewöhnen. Beliebt waren die BRD-Konzerte vor allem als Einnahmequelle. Die D-Mark-Gagen wurden oft gleich vor Ort investiert in Technik und Instrumente, die in der DDR nicht zu bekommen waren. Und das nicht unbedingt nur zum Eigengebrauch. Geschichten von DDR-Rockbands, die bei Westtourneen große Mengen an Equipment einkauften, damit die hintere, blickdicht abgeschirmte Hälfte ihres LKWs bis unter den Rand füllten, die Fracht über die Grenze schmuggelten und im Osten mit Gewinn verkauften, hört man häufig. Von Dritten wird alles jedoch meistens nur anonymisiert und betont unscharf berichtet. Erzählen die Künstler selbst, klingen die Geschichten differenzierter, aber vor allem ehrbarer. Wenn wir in den Westen fuhren, hatte ich immer eine Liste mit Bestellungen von Freunden dabei, sagt zum Beispiel Bernd Römer, der 1976 als szenebekanntes thüringisches Gitarrenwunderkind zur Band Karat stieß und mit ihr von 1978 an regelmäßig im Ausland auf Tour ging. Unser Stammladen war Music Center in Hannover. den Inhaber, der bald ein guter Freund wurde, instruierten wir oft schon im Voraus, damit er alle Sachen besorgen konnte, die wir brauchten. Gitarren und kleine Verstärker habe ich gern bei Sound & Drumland in West-Berlin geholt. Es gab damals einen großartigen Transistor-Amp von Galien Krüger. Davon habe ich durch die Jahre wirklich viele mitgebracht. Zu DDR-Zeiten war ich in West-Berlin wohl einer der besten Galien Krüger-Kunden. Die Grenzbeamten waren im Regelfall offenbar instruiert. Man wurde nur selten kontrolliert. So ließ sich die Material- und Technologieknappheit, die in der DDR in vielen Bereichen herrschte, am einfachsten und effektivsten lindern, indem man an der Grenze ab und zu auch die verdächtigen LKWs fröhlich durchwinkte.
Danke. So tickt das Buch. Also das ist total interessant und total unterhaltsam. Und du hast ja viele Leute getroffen. Also von Schimmelpfennig über Aurora La Casa.
Ich darf nicht sagen, dass ich Aurora La Casa getroffen habe.
Das darfst du nicht sagen?
Nein.
Wieso nicht?
Weil sie nicht will, dass ich das sage.
Okay, jetzt ist es zu spät. Okay.
Nicht weiter sagen.
Murmel Fritsch, also vielleicht erinnern Sie sich noch, Gruppe Kreis, ja. Oder Veronika Fischer, also viele Leute getroffen, gesprochen. Wie war das eigentlich? Also wie hast du gesagt, okay, wie bist du vorgegangen? Also hast du gesagt, es gibt diese und jene Figuren, die diese Geschichte der Popmusik der DDR auch mitgestaltet und mitbestimmt haben, mit denen will ich reden. Wie war das?
Das klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen wichtigtourisch, aber es war schon so ein bisschen detektivisch, muss man sagen. Also Murmel Fritsch, den du ja gerade erwähnt hast, den ich zum Beispiel vorher überhaupt nicht kannte. Ich muss zugeben, dass ich noch nie von Kreis gehört hatte vorher. Aber ich bin auf Kreis gekommen aus einem ganz absurden Grund, weil mir aufgefallen ist, als ich so angefangen hatte zu recherchieren und so ein bisschen zu lesen, dass es ein Album von Kreis gibt, das überhaupt nicht in der DDR, also zu Zeiten der DDR, das war, glaube ich, 1980 oder 81, das überhaupt nicht in der DDR erschienen ist, sondern nur im Westen.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Ja, das lag, also ganz kurz gefasst, das ist, die Geschichte kann man auch ausführlicher nachlesen. Es lag daran, dass der damalige Chefredakteur, die Amiga, also Amiga, quasi die Plattenfirma hieß ja eigentlich VEB Deutsche Schallplatten, aber das Label war Amiga, die hatten ja auch noch ein Klassik-Label, was weltweit auch sehr berühmt war, Eterna. Und verschieden, und so ein literarisches Label.
Das wissen wir hier alle.
Ja, genau. Also ich, wissen Sie das alle?
Ja.
Ja, okay.
Also das ist der Punkt, wo Sie sagen,
genau.
Direkt
auf jeden Fall hatte die, was ich auch nicht wusste, ist, dass die Plattenfirma Amiga einen Chefredakteur hatte, wie eine Zeitschrift.
Ja.
Und der mochte Kreis nicht und hat gesagt, diese Platte veröffentlichen wir nicht, die ist nicht gut genug. Und wiederum gab es währenddessen aber gleichzeitig Plattenfirmen in West-Berlin, die Plattenfirma Hansa, die gerade so ein neues, jetzt erzähle ich ja doch die ganze Geschichte. Ich mach's ganz kurz. Es gab auf jeden Fall großes Interesse nach neuem, so ein bisschen alternativen, also wir reden jetzt von 1980, was damals als alternativ galt, neue Rockmusik. Und es gab zwischen dem Rundfunk der DDR und dieser Hansa-Plattenfirma in West-Berlin gab es enge Connections, die noch aus der Zeit vor der Mauer stammten. Und es war ja auch so, dass teilweise die wiederum die Westberliner Hansa mit prominenten Musikern, mit Max Greger, diesem Saxophonisten hier aus München, glaube ich, im Rundfunkstudio der DDR Musik preiswert produziert hat für die Nachtschiene der Radios im Westen. Weil man da einfach ein bisschen billiger arbeiten konnte und so weiter. Weil dafür natürlich dann wiederum D-Mark floss, war das sehr beliebt. Und da gab es eine enge Connection. Die haben gesagt, ja, habt ihr nicht noch irgendwas für uns? Wir brauchen noch ein bisschen Stoff für unser Label. Und dann haben gesagt, ja, wir haben hier Kreis, mit denen haben wir tolle Aufnahmen, die will aber hier keiner veröffentlichen. Ja, gib mal her. Und so haben die das, so wurde damals eben auf, weil so ein bisschen nach, also auch der Westen hatte teilweise Probleme mit Musiknachschub und der wurde dann erstaunlicherweise und auch eher so ein bisschen unter der Hand eben über die DDR geregelt. Und sogar, das mag vielleicht jetzt keiner mehr glauben, auch das allererste Album der später sehr berühmten Band Silly ist nur in der BRD erschienen, 1980, aufgrund der gleichen Connection, weil auch damals der Chef von Amiga gesagt hat, das ist noch nicht gut genug, das können wir jetzt nicht veröffentlichen. Und das wurde im Westen veröffentlicht. Dann haben aber Silly in Bulgarien bei irgendwie einem Songwettbewerb. Wie hieß der? Es gab doch so ein, der quasi die Alternative zum Grand Prix Eurovision. Weiß es jemand?
Eine Offer.
Golden ja, genau, Orpheus, richtig. Genau. Und den haben die gewonnen mit einem Lied von dieser Platte. Die haben, also mit der Platte, die eigentlich nur in der BRD erhältlich war, Zilli diesen Wettbewerb gewonnen. Und dann musste natürlich die Amiga Zähne knirschen, diese Platte doch noch in der DDR veröffentlichen. Und also das sind vielleicht ganz gute Beispiele. Ich weiß, es ist, ich habe jetzt eigentlich zu weit ausgeholt, aber das sind diese Sachen, die mich dann, wo ich dann auch gesagt habe, da ist eine richtige Frage. Man ist ja oft so als Kulturjournalistin oder Kulturjournalist ist man ja oft einfach so Interviews, man macht, das sind ja so Anstandsinterviews, die man halt so führt. Man setzt sich mit Leuten zusammen, es ist eigentlich alles klar, es geht über literarische Werke, über Musik, die sagen eigentlich alles. Und bei mir war es halt so, als ich daran gearbeitet habe, dass es wirklich Fragen gab, die ich nicht beantworten konnte. Ich muss die Leute treffen und die müssen mir das sagen. Sonst komme ich nicht an diese Informationen. Und so war das eben auch zum Beispiel mit diesem Schimmelpfennig, der ja eigentlich nicht aktenkundig ist. Oder auch mit Walter Ziekert vom Radio der DDR, vom Rundfunk, mit dem ich 5 Stunden lang unterhalten habe in Köpenick. Und der mir einfach all diese Geschichten erzählt und auch wie damals, was ich überhaupt nicht wusste. Sie wissen wahrscheinlich alles, was die Trasse war, diese Pipeline-Baustelle in der Ukraine. Und mir wurde dann eben auch berichtet, dass es so ein bisschen so eine Art Feuertest war für Gruppen in der DDR, wo man gesagt hat, ihr seid jetzt eigentlich bereit, um auch mal im Westen zu spielen. Aber wir wollen mal gucken, wie ihr euch unter verschärften Bedingungen im Ausland, wo ihr natürlich noch so, sagen wir mal, so ein bisschen unter schärfster Beobachtung, aber auch unter schwierigen Bedingungen seid, weil ihr mit diesen ganzen Arbeiterinnen und Arbeitern, der Wodka fließt und ihr müsst da spielen. Und deswegen war das tatsächlich so, das hat mir dann auch Walter Ziekern erzählt, der ist mit Karat an die Trasse gefahren, wie die damals einfach, die wurden da hingeschickt, jetzt guckt mal, bewährt euch, dann wurde hinterher ein Bericht geschrieben und wenn die sich bewährt haben, war das sowas wie der Ritterschlag, okay, jetzt können wir euch vielleicht auch irgendwie in die Niederlande oder in die BRD lassen. Und all diese Geschichten, die sind in dieser Form nirgends so erzählt worden. Viele wissen das natürlich, aber ich bin eben dann so nach und nach, habe mich da wie so ein kleiner Krebs, so eine kleine Krake da so durchgehangelt und bin teilweise auch an Barrieren gestoßen natürlich. Manche Leute wollten nicht mit mir reden. Und dann
kannst du Namen nennen? Wer wollte nicht mit dir reden?
Lieber nicht, oder?
Okay. Naja, nee, kann ja auch sein, dass sie sagen, ja, okay, interessant, aber nee, musst du nicht sagen.
Also eine interessante, eine Sache, die ich vielleicht sagen kann, es waren erstaunlicherweise oder vielleicht auch logischerweise vor allem Frauen. Weil es
die
ist
nicht
schon.
Reden wollten?
Ja. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil viele, ich meine, man muss natürlich sagen, es ist ja auch eine Zeit, die liegt sehr, sehr weit zurück. Das hat einerseits den Vorteil, weil manche Dinge, die man so in der Kurzzeiterinnerung noch nicht sagen will, weil sie einem noch zu peinlich sind, wenn da auf einmal 30, 40 Jahre dazwischen liegen, dann redet man darüber. Es hat aber auch den anderen Aspekt, dass es natürlich immer ablenkt von der Gegenwart. Und mir ist aufgefallen, und das ist jetzt wirklich empirisch, muss ich eins zu eins gleich das so weitergeben, dass Männer eher dazu tendiert haben, sagen, ja, ich erzähle dir nochmal die Geschichten von vor an und dazu mal. Das ist doch schön. Die habe ich zwar schon 50 Mal erzählt, aber ich erzähle sie jetzt zum 51. Mal. Und weibliche Protagonistinnen eher gesagt haben, ich will eigentlich nicht nochmal die alte Scheiße nochmal erzählen. Ich will lieber über das reden, was ich jetzt mache. Und deswegen mache ich das nicht. Und da gab es auch Leute, die haben mir 2 Stunden am Telefon erzählt, warum sie mir nichts davon erzählen wollen. Die sind auch leider nicht im Buch. Und das ist ein bisschen schade. Aber das war oft so die Barriere, so, das ist vorbei und lass uns lieber über die Gegenwart sprechen.
Ja, das ist total interessant. Also was ja, das ist ja auch eigentlich so eine Binsenweisheit. Also wenn man sich die Geschichte der Rock- und Popmusik der DDR betrachtet, ja, das ist ja wie in der Politik auch so eine Wellenbewegung gewesen. Ne? Also was war möglich, was war nicht möglich, wann war mal wieder so eine Zeit, also es gab hier in Leipzig die Beat-Demo oder nach dem 11. Plenum 1965, ja. Renft, Auftrittsverbot und so weiter, das wissen wir auch alles. Also wo nichts mehr ging und dann davor war es offen und dann war es wieder so eine Öffnung. Das kann man eigentlich, also das hast du ja auch betrachtet, ne? Also so diese Bewegung Politik, Popkultur oder Popmusik.
Ja, es ist fast so ein bisschen so ein Teufelskreis. Es ist eigentlich nicht, es ist allerdings eher ein Himmelskreis, muss man fast sagen. Dass natürlich Popmusik in diesem ganzen Kalter Krieg-Kontext einerseits ein wahnsinnig wichtiger Kanal war, über den
irre viele Informationen flossen, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. In einer Zeit, wo wir YouTube haben, wo wir Social Media haben, ganz viele Kanäle, über die Informationen fließen. Aber damals war Musik wirklich ein ganz essentieller Faktor, der auch einfach so wichtig war, dass man den eigentlich beim besten Willen auch dem eigenen Volk nicht vorenthalten konnte. Und auf der anderen Seite hat man, das begann ja bei den berühmten, bei der berühmten Yeah, 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 Aussage von Walter Ulbricht mit diesem Yeah, Yeah, Yeah. Sie kennen das alle von 1965. Das war auch beim zusammen mit dem 11. Plenum. Wir müssen mit diesem Yeah, Yeah, Yeah Schluss machen. Wobei wenige Monate vorher genau dieses Yeah, Yeah, Yeah ja auf Amiga sogar offiziell erschienen war. Und kurz danach wurde es dann auch wieder gespielt. Aber dass Musik eben so wahnsinnig politisiert wurde, wie das in dieser Zeit der Fall war und natürlich auch berechtigt war, weil Musik damals wirklich auf eine Art und Weise brisant war, die einem heute schon gar nicht mehr vorstellbar ist. Deswegen gab es halt immer so dieses Hin und Her, dass wir müssen das unterbinden, aber wir können es nicht unterbinden, weil wenn wir es unterbinden, dann steigen uns die Leute aufs Dach. Und das ist einfach so eine, das ist jetzt mal sehr kurz gefasst, da gibt es völlig absurde Episoden. Mhm. Zum Beispiel über, das müssen Sie oder müsst ihr nachlesen im Buch über die Sängerin Barbara Thalheim, die da unfassbar, eine unfassbare Geschichte erlebt hat. Aber das ist einfach dieses Hin und Her, dieses einerseits zu tun, es ist nicht so wichtig, es ist ja nur Pop, auf der anderen Seite, aber es ist so wichtig, dass man sogar das Erich Honecker höchstpersönlich, und das ist kein Witz, der hat höchstpersönlich abgezeichnet, dass Udo Lindenberg auftreten darf im Palast der Republik für 15 Minuten. Dieser 15 Minuten Auftritt von 1983, November 83, den hat Erich Honecker persönlich abzeichnen müssen. Und der ist auch nur zustande gekommen, weil Udo Lindenbergs politischer Unterhändler, Udo Lindenberg hatte damals jemanden, der nur dafür da war, diesen Kontakt zwischen Ost und West, der in der Akademie der Künste in Ost-Berlin sich auch, also ein Westberliner SED-Mitglied, der in der Akademie der Künste, ja, das gab es. Sie denken jetzt wahrscheinlich, ich meine, die SEW, die Sozialistische Einheitspartei Westberlins. Es gab aber auch im Westen SED-Mitglieder. Und da gab es eben jemanden, der tatsächlich für Udo Lindenberg diese Kommunikationsarbeit gemacht hat. Und der hat sich dann irgendwann mal hingesetzt nach diesem Sonderzug nach Pankow-Eklat und hat einen Brief getippt an Erich Honecker. Und der kam an. Und dann hat Erich Honecker hat diesen Brief vorgelegt bekommen und hat gesagt, natürlich soll der spielen. Und also der Lindenberg-Komplex, also der führt jetzt noch viel weiter. Aber wie auch immer, ich bin begeistert, Sie merken das.
Und du setzt wunderbare Cliffhanger. Also ja. Deshalb mal sagen, okay, diese Geschichte muss ich auch lesen. Also Büchertisch gibt es auch. Was wirklich interessant ist, also was du gerade gesagt hast, ne? Also ich hab bei diesem Sender DT64 gearbeitet, Sie werden den noch kennen. Jugendradio DT64, also wo sich das ja auch spiegelte, also was die Praxis dort war, wir als Jugendsender durften an der längeren Leine spielen. Ne? Also es war viel mehr möglich bei uns als bei anderen Sendern der DDR. Es gab dann eben schon 86 eine Sendung, wo Punkmusik gespielt wurde, Paroktikum, wo der Moderator mit Schramm die Kassetten irgendwelcher Underground-Bands und so weiter gespielt hat. Und was zugelassen wurde, ne? Also in einer Zeit, wo man gesagt hat, es ist eigentlich, die Luft wird immer dicker und dann kommt Gorbatschow und will Glasnost, Perestroika und eigentlich geht es alles immer, wird das alles immer ja fester und so. Und trotzdem gab es bei diesem Sender die Möglichkeit, so.
Die Sputnik-Zeitschrift wird verboten.
Genau.
Auf der anderen Seite ist dann kurz danach sowas möglich, wie genau. Was wir hier sehen.
Und genau, und also diesen
Umspann
1988, das berühmte, also wo plötzlich dann gesagt hat, wir holen diese ganzen Künstler aus dem Westen hierher, um auch die jungen Leute zu befriedigen und zu sagen, hier, sie kommen doch alle her, was ja. Habt ihr denn? Ne?
Genau.
Und das hast du auch recherchiert.
Richtig, und da habe ich einen getroffen, der in meinen Augen, von dem ich vorher auch noch nie gehört hatte, auch jemand, der eigentlich nicht, wobei er ist aktenkundig. Wir sprechen über Rainer Börner, der als Politiker der PDS aktenkundig wurde, weil er, glaube ich, der erste Politiker war, ich glaube, wann war das nochmal?
Irgendwas in den 90ern.
Ja, relativ früh nach dem Mauerfall, ja. Der öffentlich bekannt hat, dass er IM gewesen war. Der aber zuvor auch als Rock'n'Roll-Aktivist
und FDJ-Sekretär eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Musik. Man muss dazu sagen, was sehr, sehr traurig ist, was ich jetzt lieber davor sage, im Buch wird es ganz am Schluss dann gesagt, ich hatte mit ihm ein ganz wunderbares Gespräch, wo er mir sehr, sehr ausführlich erzählt hat über diese ganze, auch diese, wie soll man sagen, diesen Zwiespalt, diese Zerrissenheit, die er damals erlebt hat, als jemand, der einerseits die Musikkultur befördern wollte in der DDR zu dieser Zeit, wo man ja schon, also wo schon vieles, wie du ja gerade auch gesagt hast, vieles geöffnet hatte, vieles aber trotzdem immer noch sehr, sagen wir mal, im Würgegriff war. Und auf der anderen Seite aber auch jemand, der geglaubt hat, fest geglaubt hat an den Sozialismus, der also nicht wollte, dass diese DDR verschwindet. Und er ist 6 Wochen nach dem Interview verstorben. Völlig überraschend. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, ganz schön, dass das zumindest das vorletzte Kapitel des Buches ihm noch so ein bisschen auch ein kleines Denkmal. Also er hat es nicht nötig, weil er so ein großartiger Mensch ist, der auch in vielen Filmdokumentationen noch aufgetaucht ist. Also er hat es nicht unbedingt nötig gehabt, aber trotzdem ist es für mich eine Ehre, dass ich so ein bisschen so ein kleines Denkmal ihm vielleicht noch setzen kann. Und daraus möchte ich jetzt noch kurz vorlesen. Wirklich nur ein einziges Mal dachte Rainer Börner kurz darüber nach, in den Westen abzuhauen. 1979 war das, im Spätsommer. Da studierte er an der Hochschule für Ökonomie in Ostberlin und hatte sich für ein besonderes, für junge, unternehmungslustige Genossen konzipiertes Austauschprogramm gemeldet. Börner, damals 23, ein Bauernbursche und Rock'n'Roll-Mensch aus Thüringen, der seit seiner Jugend als fundamental überzeugter Sozialist lebte, 20 in die Staatspartei SED eintrat und in der Universitätsgruppe der Jugendorganisation FDJ anfing, sollte zum ersten Mal in die Bundesrepublik reisen. Mit einer kleinen, aus Studenten und Arbeitern gemischten Delegation. Ein Schnupperausflug, eine Woche ins Ruhrgebiet, dann für eine zweite nach Frankfurt am Main. Der prinzipiell linientreue DDR-Nachwuchsfunktionär plötzlich im Land der anderen Seite. Und ja, um ein Haar wäre er gleich dort geblieben. Die Kultur, die Gemeinschaft dort, es war eine absolut großartige Erfahrung, erinnert sich Börner an die wilden Tage beim Gespräch im April 2021. Mir war sofort klar, so wollte ich leben. Die Leute aus seiner Gastgeber-WG, ein paar Spontis aus dem Umfeld der sozialistisch-pazifistischen Naturfreunde-Jugend, begrüßten ihn schon ausgelassen am Frankfurter Hauptbahnhof. Man nahm ihn auf wie einen Bruder. Rainer, der Austauschtourist von drüben, saß schon im nächsten Moment mit am Küchentisch zwischen den langhaarigen Alternativ-Wessis, rauchte seinen allerersten Joint, quatschte mit, trank mit. Er bekam Daniel Cohn-Bendits Pflasterstrand in die Hand, das Magazin für enthemmten linken Lifestyle. Er feierte mit den neuen Freunden nächtelang in der Konzerthalle Butch Cup. Es war augenöffnend. Was die Gesinnung und den Blick auf die Welt betraf, die Ansichten zu Kapital, Imperialismus, NATO und politischem Aktivismus überhaupt, also damit ist die NATO nicht diese NATO hier gemeint, auch ein gewisses Tribute an die NATO hier in Leipzig. Also was all diese Dinge betraf, fühlte Börner sich unter den Spontis aus dem fremden Deutschland wie zu Hause. Zusätzlich erlebte er mit ihnen aber auch genau die Freiheiten und Aufregungen, die offen verfügbaren Informationskanäle und Lizenzen zum Alles in Zweifel ziehen, die er als selbstdenkender Sozialist in der DDR so vermisste. Und dann fing er auch noch ein Techtelmechtel mit einer Frau aus der WG an. Alles in nur einer Irrenwoche. Am letzten Tag brachte die Geliebte ihn zum Bahnhof, wo sich die FDJ, die FDJ-Reisegruppe zur Heimfahrt sammelte. Ich habe echt kurz überlegt, erzählt Börner über den Moment des Abschieds. Wenn ich so weiterleben will, muss ich dann hierbleiben? Oder kann ich das irgendwie in die DDR mitnehmen? Er zögert nicht lange. Der Bruch mit der Familie, den Freunden und natürlich auch der Partei, den es bedeutet hätte, wenn er sich einfach in Frankfurt hätte stranden lassen, der war dann doch für ihn ausgeschlossen. Seine eigene große Zeit in der DDR sollte erst noch beginnen. So gesehen kann man es als historisches Glück betrachten, dass er sich aus der Umarmung losriss und in den Osten zurückkam. Ohne Rainer Börner hätte es eine epochale Wasserscheide in der Spät-80er DDR-Kultur vielleicht nie gegeben. Der sprichwörtliche Rocksommer von 1988 wäre ohne ihn über weite Strecken ein gewöhnlicher, eher elender Sommer geblieben. Das, was man im Rückblick Rocksommer nannte, war ein Prestigeprojekt und ein fantastisches Volksfest, ein politisch gewolltes Vorzeigeereignis und zugleich ein heißer, wahr gewordener Traum. Man konnte die Ereignisse als Symptom eines letzten großen Aufbäumens sehen, als Bild einer finalen Anstrengung, mit der der Staat zu retten versuchte, was von ihm und seinem internationalen Nimbus noch zu retten war. Getragen vom verzweifelten Selbstbewusstsein und der Hybris, die viele Menschen, Institutionen und sonstige Körper oft ja erst dann aufbringen, wenn sie wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Der DDR wuchsen 1988 ihre Wirtschafts- und Haushaltsprobleme immer dichter und raschelnder über den Kopf. Parallel wurde der Druck von der Straße, dem Ort, an dem es in der sogenannten Republik so lange relativ gesittet zugegangen war, immer höher und spürbarer. Die Hemmungen sanken. Zweifel nahmen die Leute, sich die Reise- und Kommunikationsfreiheit, die ihnen aus kaum nachvollziehbaren Gründen verweigert wurde, einfach selbst. Rainer Börner war 1984 zum hauptamtlichen FDJ-Schreibtischarbeiter aufgestiegen. In der Berliner Bezirksleitung hatte er den Posten des Kultursekretärs bekommen. Der schlaue, von der Liebe zur Aktion und Musik innerlich brennende Jungfunktionär sollte bald feststellen, für welche produktiven, grandiosen Ergebnisse er gerade seine leicht untergeordnete Position trefflich nutzen konnte. Trotzdem habe ich mir später sehr schwer getan mit der Rolle, die ich in den 80ern in der Musikszene spielte, sagt er beim Gespräch in Berlin. Anstatt produktive Konflikte zu schüren, habe ich auch dazu beigetragen, Spitzen abzubrechen. Das war nicht meine Absicht, aber effektiv hatte meine Arbeit diese Wirkung. Denn so mutig er sich in den Jahren vor dem Mauerfall auch dafür einsetzte, die Grenzen für das öffentliche Kulturleben der DDR neu auszuloten, im Rückblick musste er sich immer wieder vorwerfen lassen, den maroden Staat damit auch ein Stück weit gestützt zu haben. Denn ein Regime, das seinen Eingesperrten plötzlich die Möglichkeit gab, Bruce Springsteen oder Depeche Mode zu sehen, noch etwas riskanteren einheimischen Bands auf einmal Geld und Hilfe anbot, nahm so natürlich auch den Kritikern viel Wind aus den Segeln. Jedes Entgegenkommen konnte man auch andersrum verstehen, als Geste, mit der Teile der Opposition heimtückisch eingemeindet wurden und mit der man sie ein Stück weit protestunfähig machte. Börner gehörte zur Kohorte der DDR-Kulturfunktionäre, die in den Beat gewissermaßen schon hineingeboren worden waren. Zu den jüngeren Entscheidern und Amtsträgern, in deren Augen zwar die Mauer schon immer fest dagestanden hatte, für die eine Welt ohne eine gewisse amerikanisierte Tageskultur auch gar nicht mehr denkbar war, auch nicht in der DDR. Als er selbst alt genug war, um mit importierten Levi's Jeans und dem Shell Parker zu Konzerten in der ländlichen Provinz zu trampen, hatten die beißfreudigen Männer von der Leipziger Klaus-Renf-Kombo schon ihre ersten Songs veröffentlicht. Sie wurden seine Idole. In einem Sommer Anfang der 70er Jahre, als die Familie beim Ferienzelten ist, in Markgrafenheide an der Ostsee, tritt die Renf-Kombo nebenan in Warnemünde auf. Börner, um die 15 Jahre alt, macht sich mit dem besten Kumpel auf zum Konzert. Sie kommen zu früh an, schauen vom Rückraum der leeren Halle aus zu, wie die Musiker auf der Bühne die Verstärker einstellen. Keyboarder Christian Kunert, Gitarrist Peter Cäsar Gläser, Sänger Thomas Schoppe. Ihre ganz persönlichen Rolling Stones. Plötzlich fragte Cäsar, hat mal einer eine Zigarette, erzählt Börner. Und ich natürlich von hinten. Ich, ist aber nur eine Karo. Und Cäsar, wieso, ist doch fantastisch. Ich war so wahnsinnig stolz, dass er sie von mir nahm. Als 1974 das zweite Renft-Album erscheint, schwänzen der Freund und er die Schule. Sie schließen sich weg und hören die Platte den ganzen Tag lang immer wieder. Es ist ein Erweckungserlebnis, von dem Börner noch 46 Jahre später berichtet, wie von einem heiligen Sakrament. Vor allem das Lied Nach der Schlacht trifft den 17-Jährigen tief. Es ist ein hartes, schweres, schmerzhaftes Stück über das Innehalten während der Revolution. Der Song reflektiert über die Frage, wohin Aufbruch und Umsturz die Menschen eigentlich gebracht haben und über den fundamentalen Widerspruch zwischen der Kämpferhaltung und den Ideen für die neue Welt, die anschließend aus den Trümmern des Alten gebaut werden soll. Nach der Schlacht war wirklich wichtig für mich. Es bestätigte mich in all den inneren Zweifeln, die ich als junger Mann hatte, erinnert sich Börner, der im ländlichen Zonenrandgebiet Thüringens aufwuchs. Ich wollte in der Schule so gern Diskussionen über Geschichte führen, über die Umstände der Revolution, über Ernst Thälmann und das Erbe der Kommunistischen Partei. Aber man kam an viele wichtige Informationen nicht heran, durfte viele Fragen nicht stellen. Meine Freunde und ich hatten ja die Illusion, wir könnten die Welt verändern und besser machen mit Bildung, mit humanistischen Idealen, ohne Gewalt oder Krieg. In der Hinsicht unterschieden sich die Jungen in der DDR und der BRD nicht groß. Als er 1984 dann im Berliner Kultursekretariat der FDJ angekommen ist, liegt ein ganzer Kalender an Schlachten vor ihm. Börner holt Aufgaben zurück ins Büro, die seine Vorgängerinnen und Vorgänger aus Faulheit oder Desinteresse ausgelagert haben. Er reklamiert für sich Mitspracherechte bei Konzertreihen, die die FDJ mitveranstaltet, schließt Vereinbarungen mit freien Producern, denen er vertraut. Was nach kleinteiligem Pipifax klingt, zeigt gewaltige Effekte. Börner bringt, hochmotiviert, die Ostberliner Kulturarbeit in die Gegenwart der mittleren 80er. Und dafür braucht er nicht einmal die Hilfe der Stasi. Wie es dann weiterging, ist auch eine Geschichte, die man im Buch nachlesen kann. Also wie es dann zu Konzerten, wie zum Beispiel diesem Springsteen-Konzert im Weißen See 1988 kam. Das ist alles was aus diesen Initiativen und aus diesem, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben, dann entstanden ist. Aber der eigentliche Höhepunkt, Ende 1988, also als dieser Sommer eigentlich schon vorbei war, über den wollen wir jetzt noch sprechen. Und ich finde das ja wahnsinnig aufregend. Ich habe das ja natürlich auch alles erst nachträglich recherchiert. Aber bei diesem Konzert, von dem wir hier sprechen, und ich zeige schon mal ein Foto da draus, Marion, du warst ja dort.
Ja, also das war, ich weiß gar nicht, wann war das? 6. 7. September 88 oder so, also irgendwie sowas.
Ich glaube, Rio es war Reiser, November.
Oder November, genau. Rio Reiser in der Berner Seenbinderhalle.
War noch jemand dort?
War jemand da? Nee, war in Berlin.
Ich bin immer gerade reingekommen.
Und ist man nicht reingekommen? Ja, ja. Und ich war da, weil ich arbeitete damals auch bei DT64 schon und wir konnten rein, weil wir das Konzert mitgeschnitten haben. Und das war extrem emotional, weil, also es wird man auch gleich, also du liest das ja auch gleich. Nee, also vielleicht liest du es erst, weil es war dieser Moment.
Oder wollen wir es erst gucken?
Oder genau, also dann will ich es kurz mal erzählen. Also ja, wir können es hören.
Weil, es gibt drei Möglichkeiten, das ist toll.
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten.
Wir könnten es auch nach als Pantomime nachspielen.
Nein, wir können es auch auf der Bühne nachspielen, genau. Nee, also das war insofern, weil für alle, die da waren, war das natürlich was Besonderes. Also Rio Reiser, den wir alle liebten und so. Und ich stand da in der Mitte, es waren, glaube ich, 6.000 Leute und es waren zwei Konzerte. Ich war bei dem ersten Konzert dabei und man spürte, es war so eine geladene Atmosphäre. Also die DDR, das muss ich Ihnen nicht erzählen, war eigentlich schon am Absterben und wir haben alle keine Luft gekriegt. Und dann kam dieser Typ und wir haben uns so gefreut, dass er da ist, weil er auch eine Stimme für uns war.
Warum? Und, genau, das würde mich auch, das kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, einem Wessi wie mir. Warum eigentlich ausgerechnet Rio Reiser? Ich kann zwar spüren, aber ich könnte es jetzt nicht verbalisieren.
Naja, er kam ja aus dieser Westberliner Szene, die wir nicht kannten. Und Westberlin war für uns kein Sehnsuchtsort, aber dort passierten Dinge, für die wir die jungen Leute dort auch beneidet haben. Die haben Häuser besetzt, die haben ein anarchisches Leben gelebt und er hat denen ja eine Stimme gegeben. Also so. Und das war so für jemanden wie mich und für viele von uns war das total, also das war die Sehnsucht. Wir wollten nicht in den Westen, wir wollten aber so eine Form von, wir haben eine andere Idee. Ja, auch eine andere Idee von Sozialismus und so. Mhm. Und das hat er, ohne jetzt irgendwie uns zum Munde zu reden oder zu singen, im Prinzip ausgesprochen. Und und dann gab es diesen Moment, wo er einen Song sang und wir irgendwie dachten, jetzt singt er einen Song, den wir alle kennen. Und als wir den gehört haben, sprach er aber nicht nur unsere Sprache, sondern sprach genau das aus, was wir alle gefühlt haben. Und das hört man in dieser Aufnahme, die, und das muss man dazu sagen, aus dem Rundfunkmitschnitt der DDR aus von 1964 rausgeschnitten wurde. Und warum der ausgeschnitten wurde, das hört man hier.
Es gibt kein Video davon. Also es gibt von diesem
man
Abend.
Kann das einfach hören.
Es gibt Fernsehmitschnitt, aber da ist das nicht im Bild zu sehen. Deswegen können wir es nur hören.
Ja.
Ich hab geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Songs aus. Aber ich werde alles geben, was da Möglichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Möglichkeit wird. Der Krieg wär vorbei, du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien, alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das Paradies, der Traum ist aus. Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher: dieses Land ist es nicht. 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 Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, aber nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren außer unsere Angst. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit wird.
Sie haben es gehört, wenn Sie es vielleicht noch nicht, wenn Sie es noch nicht schon kannten. Man muss natürlich dazu sagen, dieses Lied ist von 1970, glaube ich. Und Rio Reiser hat natürlich an dieser einen sehr signifikanten Stelle, wo er gesungen hat, gibt es ein Land auf der Erde, wo dieser Traum Wirklichkeit wird? Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur eines, dieses Land ist es nicht. Er hat natürlich Westdeutschland damit gemeint. Aber in diesem Fall, in diesem Moment hat das natürlich eine unfassbare Bedeutung erreicht. Ich muss zugeben, immer, also ich habe das zwar schon oft gehört, aber jedes Mal, wenn ich das höre, mir treten fast die Tränen in die Augen. Aber die Entstehungsgeschichte dieses Konzertes ist sogar noch ein bisschen, also hat noch einen besonders interessanten Dreh da drin, weil da auch noch mal ein Widerstand überwunden wurde, von dem man gedacht hätte, er kann eigentlich nicht überwunden werden. Jetzt die Frage, wie wurde das gemacht? Was war die Technik? Die Anbahnung des Konzerts beginnt im Sommer 1988 beim Festival in Weißensee. Das war dieses dreitägige Festival, was quasi als Konkurrenz zu einem gleichzeitig stattfindenden Festival in West-Berlin organisiert wurde in der DDR, bei dem unter anderem Michael Jackson und Pink Floyd auftraten. In Ost-Berlin traten James Brown, Marillion,
Simple Minds,
Big Country,
ja, genau.
ganz viele auf.
Ryan Adams.
Richtig, oder? Genau, ja. Wo Katharina Witt gesagt hat, und ich habe meinen Freund Brian neulich, als ich ihn getroffen habe in Kanada, gefragt, ob er nicht auch hier auftreten will, und wurde ausgebucht davon. Also, in Weißensee begann, wohingegen dann natürlich, dann kam aber, oh nein, das ist viel zu weit. Dann kam Dieter Dehm, dann kam der linke SPD-Politiker Dieter Dehm aus Hessen, der als Co-Moderator war auf der Bühne und hat das Publikum geschimpft und hat gesagt, ihr könnt doch eure beste Sportlerin nicht so auspfeifen. Wir holen jetzt mal Katharina nochmal nach vorne und dann klatscht ihr. Und dann haben die Leute gefolgt. Naja. Rio Reisers Manager George Glück ist angereist mit der Band Rainbirds, also nach Weißensee, die auch Schützlinge von ihm sind und die beim Festival auftreten. Am Rand der Rennbahn fragen Offizielle aus dem FDJ-Zentralrat, ob Glück ihn nicht auch mal Rio Reiser für ein Konzert vorbeischicken könnte. Ein Termin im August 1988 wird fixiert, dann aber wieder abgesagt. Der Grund? Beim Gedanken an einen auf der Bühne frei sprechenden und singenden Reiser wird den auf DDR-Seite Beteiligten doch mulmig. Wenn, dann wollen sie ihn lieber in Dresden singen lassen. Weit weg von der Mauer, den politischen Schlaglichttürmen und den Hauptstadtkorrespondenten. Das ist Reiser und Glück wiederum zu blöd. Sie sagen die Sache ganz ab. Es sieht schlecht aus. Und es ist wieder Rainer Börner, der die Angelegenheit rettet. Die meisterliche verwaltungstechnische Jonglierleistung, die Börner hier vollführt, löst nicht nur das Reiserdilemma, sie zeigt im Kleinen nochmal etwas anderes, etwas Großes. Eine Vision, ein mutiges Ideal kann in bestimmten Fällen auch im Inneren des DDR-Apparates die lähmende, destruktive Kraft der Bürokratie besiegen. Es ist die exakte Umkehrung von dem, was in der Kulturarbeit sonst so oft passiert ist. Rio wollte nicht nach Dresden, das war klar, sagt Börner heute. Als ich davon hörte, war meine spontane Reaktion, gut, dann veranstalten wir das eben. Wir als Berliner Bezirksleitung übernehmen das, was sich der FDJ-Zentralrat nicht traut. Ich hatte die Seelenbinderhalle sowieso für eine Woche reserviert, Samstag und Sonntag waren noch frei. Sobald ich erklärte, dass ich als Bezirkssekretär alles auf meine Kappe nehmen würde, was bei den Rio-Konzerten geschehen würde, lief die Sache. Berlin wurde genehmigt, die FDJ war beruhigt. Börner stellt sich als Sündenbock zur Verfügung, denn in seinen Augen gibt es nicht viel zu verlieren. Er will diese zwei Konzerte um jeden Preis. Wenn etwas passiert, dann passiert es halt. Am 1. Oktober 1988 lagen wir beide falsch, ne? Oder hast du gesagt, September oder Oktober? Es war auf jeden Fall am 1. Oktober. Ich glaube, wir hatten...
Das Konzert? In Berlin?
Ja.
Echt?
Ja, es war am 1. Oktober. Am 1. Oktober 1988, dem Abend der ersten von zwei Shows, steht Reiser dann tatsächlich auf der Bühne der Seelenbinderhalle. In den ersten Reihen die FDJ-Leute in besserer Garderobe, gleich dahinter die dicht gedrängten Begeisterten, die alle irgendwie an Karten gekommen sind. Gewöhnlich beginnt die Band ihre Konzerte mit eher gemütlichen Songs. Speziell für die DDR macht sie eine Ausnahme. Rio Reiser singt gleich zum Einstieg »Alles Lüge«. Es ist wahr, dass der Gründer von New York nicht Kamel oder Camel, sondern Stäubesand heißt. Das ist wahr, aber sonst alles Lüge. Weit vorn hat ein Zuschauer eine Flagge entfaltet, schwenkt sie. In der Fernsehaufzeichnung bleibt sie im Dunkeln, nicht zu entziffern. Andere sagen später, es sei eine rote Anarchistenfahne mit schwarzem Stern gewesen. Die Leute hängen an Reisers Lippen, er merkt es und liebt es. Nach 90 Minuten geht die Band von der Bühne. Die Saalbesatzung klatscht beharrlich weiter, bis Reiser zurückkommt für die Zugabe allein, sich ans Piano setzt und zu spielen und zu singen beginnt. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei, du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien. Der Traum ist aus, der Abend fast auch, doch der größte Moment der Show steht noch bevor. Gleich kommt er, viermal. Dieses Land ist es nicht, dieses Land ist es nicht, dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Darauf, dass am Ende ausgerechnet die DDR dieses Land sein könnte, setzte Rio Reiser dann nach dem Mauerfall. Da trat er in die SED-Nachfolgepartei PDS ein, engagierte sich und machte mit seiner Musik Wahlkampf für den Kandidaten Gregor Gysi. So viel kann man sagen, Rio Reiser und die PDS, das wurde keine allzu glückliche Geschichte. Ein elementarer Streit mit Manager George Glück spielte darin eine Rolle, ein Vortragsabend, an dem Reiser die Parteifreunde damit brüskierte, dass er nur deutsche Volkslieder vorsang, und einen Beschwerdebrief an Gysi, den er nie abschickte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Am Abend nach dem zweiten Seelenbinder-Konzert kommen Kultursekretär Börner und Rio Reiser erstmals zum privat ins Gespräch. Es gibt eine kleine Aftershow-Party, auch Rainer Börner steht im Raum am Rand. Rio geht direkt auf ihn zu. Warum siehst du denn so traurig aus? War es nicht gut? Fragt er und lacht. Es wird eine sehr gute Unterhaltung. Bis zu Rios Tod bleiben die zwei Männer eng befreundet. Einige Zeit wird Börner sogar für das Rio-Reiser-Archiv arbeiten. Aber was hat er denn nun geantwortet auf Reisers Frage? Wie ging es ihm an dem Abend nach dem Konzert, als erstmal alles vollbracht war? Zu der Zeit hatte ich tatsächlich eine gewisse Grundtraurigkeit in mir, sagt Rainer Börner rückblickend. Um mich herum brach die Welt zusammen. Das hatte ja lange vor 1988 begonnen. Damit fertig zu werden, war emotional nicht einfach. Aber zum Glück hatte ich neben dieser Grundtraurigkeit auch einen Grundoptimismus. Sonst hätte ich das alles niemals geschafft.
Wir lernen ja in diesem Buch so verschiedene Leute kennen und ihre Sicht auf die Dinge. Das finde ich total interessant. Und ich habe eben, also ich kenne nicht viele Leute, aber Rainer Börner habe ich kennengelernt, tatsächlich auch. Also
und er unglaublicher gehörte, Typ.
Unfassbarer Typ. Und einer, der so absolut integer war und der auch so ein Inbegriff dafür war und sagt, ja, okay, der war auch IM. Ja? Aber er war, auch da gibt es ja nicht schwarz und weiß, sondern das beschreibst du ja auch.
Er hat mit
einer Wahrhaftigkeit und völlig integer, also das vertreten, wofür er wirklich dann, also er hat, ich habe mit ihm dann eben auch zu tun gehabt, weil ich in einer Band gespielt habe, wir wurden nach Bulgarien geschickt und dann wurden wir dort verboten. Also wir waren eine total harmlose Band. Ja. Wir haben aber Englisch gesungen und das war eine Zeit, wo in Bulgarien nicht Englisch gesungen werden durfte und alle englischen Texte mussten auf Bulgarisch übersetzt werden. Oh. Ja, es war furchtbar. Und wir bekamen Auftrittsverbot und dann wurde also so eine Note dort von diesen Funktionären aus Bulgarien nach Berlin geschickt in die Bezirksleitung und sagt, hier, die singen hier Englisch und das ist verboten und die müsst ihr sofort zurückholen. Und dann hat er in völliger Gelassenheit gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ja. Und so, er hat uns quasi beschützt. Also es gab nicht viel zu beschützen. Wir waren ja nicht im Widerstand. Ja. Aber das war Rainer Börner, der dann auch so eine Gelassenheit und mit einer großen Souveränität dann eben auch agiert hat, ja, und eben auch menschlich unfassbar toll war.
Und der aber auch, wie gesagt, selbst noch bei diesem Gespräch mit ihm, das ich mit ihm hatte im April 2021, 6 Wochen vor seinem Tod, hat er gesagt, dass er immer noch nagt und sich nicht mit sich selber im Reinen ist mit dieser Doppelrolle, die er da gespielt hat. Und er meinte gar nicht mal unbedingt diese IM-Tätigkeit. Er meinte vor allem das, dass er auf der einen Seite als Vertreter der FDJ natürlich versucht hat, Bands eben Fördermittel zu verschaffen, ihnen Auftritte zu schaffen, ihnen sie auch zum Beispiel auf diese Amiga-Platten, die anderen Bands und so weiter draufzubringen. Also sie im Prinzip irgendwie so ein bisschen so leicht auf Linie zu bringen, damit sie überhaupt eine Chance hatten, sich mitzuteilen. Aber auf der anderen Seite auch gemerkt hat, dass er ihnen damit nicht nur in seiner Sicht was Gutes tut. Also dieses Hin- und Hergerissensein zwischen diesem Bewusstsein, ich bin sowas wie so ein Doppelagent in dieser Kulturwelt. Ich bin einerseits jemand, der für das Subversive kämpft, aber auf der anderen Seite das Subversive dadurch auch schon wieder kaputt macht, dass ich es ermögliche. Das ist eine völlige irre Vorstellung. Ja, ja. Das ging ganz, und das waren für mich, ehrlich gesagt, ich habe auch viele Leute in der Arbeit am Buch getroffen, die mit ihrer Vergangenheit eigentlich sehr gut abgeschlossen haben, auch mit den schwierigen Dingen, die auch gut erklären konnten, möglicherweise auch tatsachengemäß, das ist ja immer schwierig. Aber ich habe auch viele Leute getroffen, die heute noch über Dinge, die lange in der Vergangenheit liegen, über die man schön hätte mit dem Rasenmäher mehrfach drüber gehen können, die heute noch sagen, ich komme damit nicht klar, mit dieser Doppelrolle, die ich gespielt habe. Mhm. Und das waren auch Leute, von denen man es jetzt gar nicht so denken würde, die tatsächlich auch in hohen Positionen waren. Mhm. Das war sehr beeindruckend.
Wenn du, ich meine, wir könnten auch über so viele Aspekte dieses Buches sprechen, die Zeit haben wir nicht, aber wenn du jetzt so rückblickend darauf schaust, also auf diese Recherchearbeit, die Gespräche, die du geführt hast mit den vielen Leuten. Was ist so, was bei dir, was hat es mit dir gemacht? Also jetzt unabhängig von den Fakten, von den Geschichten, die du erfahren hast, auch wirklich so, also Hintergrund und was ja so ein Land und so eine Politik in einem Land ja auch nochmal ganz anders erzählt, also diesseits und jenseits der Grenze. Was hat es dir mit Joachim Hentschel, dem Menschen und Musikliebhaber mit vielen Westschallplatten gehabt?
Achso. Okay. Also einmal sowas ganz Banales eigentlich. Es hat nochmal final dieses Bild in meinem Kopf umgedreht, was ich früher immer hatte, auch so eben so in den 70er, 80er Jahren, wo man immer so dachte, im Westen hat man eigentlich Zugriff auf eigentlich alle Informationen mit dem Osten ist das sehr limitiert. Ich muss zugeben, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier in Leipzig sind, das hat sich bei mir völlig umgedreht. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die Menschen im Osten eigentlich viel, viel mehr wussten, weil sie sich nach allen Informationen ausgestreckt haben und auch, also so wie man im Westen, viele sagen ja, wenn man wenn man irgendwo westlich von Berlin war, wussten die Leute schon überhaupt nicht mehr, was die DDR eigentlich ist, so in Hannover oder was weiß ich wo. Und das hat sich ehrlich gesagt bestätigt. Also dass diese Lust auf Informationen und auch die Möglichkeiten, sich immer diese Wege zu suchen, im Osten dazu geführt haben, dass die wirklich alles kannten und wir kannten eben nur den Westen. Und die andere Sache, was mir überhaupt nicht so richtig klar war vorher, wie sehr eben diese Verbindungen oder diese Transitwege, über die wir hier teilweise schon gesprochen haben, für dieses Buch noch viel, viel mehr Beispiele gibt, wie stark die eben absolut durch das Engagement von Individuen zustande gekommen waren. Ich habe ja immer gedacht, ne, so Willy Brandt, die Ostpolitik und Kulturabkommen und was weiß ich. Aber die ganze Diplomatie, es gab im Prinzip parallel und viele 7 Meilenstiefel voran, neben dieser offiziellen Diplomatie, gab es eine andere Diplomatie, die angetrieben war von begeisterten Frauen und Männern verschiedener Alter, die natürlich teilweise auch im eigenen Interesse gehandelt haben, die natürlich auch sich selber ein bisschen wichtig machen wollten, damit aber nicht unbedingt Schaden angerichtet haben. Also diese ganzen Geschichten, wie individuelle Leute eine Struktur geschaffen haben, auf beiden Seiten natürlich, die es offiziell nicht gab. Also Kommunikationswege, Drähte, die es zwischen diesen beiden deutschen Staaten erst ganz, 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 ganz am Schluss, es gab ein Kulturabkommen, das ist, glaube ich, 1986 oder 87 geschlossen worden. Das war schon in den 70er Jahren, haben Leute diese Arbeit schon gemacht. Und das ist, weil ich habe mich natürlich dann auch so ein bisschen gefragt, also der Angriff auf die Ukraine durch Russland, der kam so ganz, ganz, ganz am Schluss, so in allerletzter Sekunde, bevor der Text final sein konnte. Also ich konnte noch an der einen oder anderen Stelle mal kurz eine Reflexion darüber einfügen, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es jetzt vielleicht geboten wäre. Weil ich natürlich diese ganze Frage, wie funktioniert so ein Kulturdialog über so eine Grenze hinweg und auch über so eine gewisse latente Aggressionsgrenze hinweg, das ist natürlich eine interessante Frage, die man, also auch wenn man diese zwei Fälle jetzt, den Kalten Krieg oder das die Zeit, über die das Buch spricht und die Zeit, die wir jetzt gerade erleben, mit einer akuten Kriegssituation, mit einem Aggressor und so weiter, sich nicht hundertprozentig natürlich vergleichen lässt. Aber nichtsdestotrotz habe ich da auch gemerkt, diese Initiativen von Einzelnen, also die eben eine Kommunikation nicht abreißen lassen zu wollen und eben im Einzelfall zu gucken, wo sind klandestine Verständigungswege? Wo findet man eine Verständigung mit jemandem, wo über offizielle Kanäle oder über das, was sonst gesprochen wird, durch die Propaganda hinweg nicht mehr miteinander geredet werden kann. Das fand ich sehr interessant. Und wie gesagt, es ist ein bisschen schwammig und schwierig, das zu vergleichen. Aber das ist für mich so ein bisschen so eine kleine Lehre, die man da auch so ein bisschen ziehen kann. Kultureller Dialog funktioniert über Einzelinitiative und über dieses Bedürfnis, sich verständigen zu wollen.
Nicht aufhören zu reden.
Ja.
Ja, nicht aufhören zu reden. Das galt auch für uns, die wir nach diesem spannenden Dialog noch lange in und vor der NATO zusammensaßen und eigene Erinnerungen hervorkramten. Der Abend mit Joachim und Marion, aufgenommen am 25. Oktober 2022 in der Leipziger NATO, wirkt bei allen, die dabei waren, lange nach. Beim diesjährigen literarischen Herbst, der in 3 Wochen beginnt, werden wir auch wieder in der NATO zu Gast sein. Etwa mit einem Abend für den vor 10 Jahren viel zu früh aus dem Leben gegangenen Wolfgang Herrndorf. Informationen zu Programm und Tickets in der Woche vom 23. bis 29. Oktober findet ihr unter literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gerne auch liken. Ich bin Nils Kahlefendt. Euch allen eine gute Zeit. Auf bald.
Herbsttapes. Der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.